Dies ist der CyberWise Podcast.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Hallo Saskia.
Hallo Alex.
Saskia kenne ich schon sehr lange. Wir haben uns 2017 in Sölden kennengelernt. Da gab es ein Recruiting-Event für High Potentials. Dann haben wir zusammen bei einem Unternehmen gearbeitet, bei einem Beratungsunternehmen. Und mittlerweile ist Saskia selbstständig. Und auch da arbeiten wir noch als Partner zusammen, haben da schon gemeinsam für Kunden gearbeitet. Und für Saskia ist Vacation ein Riesending. Saskia, erzähl doch mal.
Ja, vielen Dank für die Introduction. Vielleicht starte ich mit dem Vacation-Thema. Ich bin tatsächlich oft im Winter oder im deutschen Winter fliehe ich in die Sonne nach Südafrika, nach Kapstadt, wie ungefähr halb Deutschland und arbeite von hier. Dadurch, dass die Zeitverschiebung sich auf eine Stunde reduziert, funktioniert das sehr gut und meine Kunden sind so nett und lassen mich remote arbeiten. In den Sommermonaten bin ich dann zurück in Deutschland und nehme aber dann ab und zu doch nochmal Ziele in Angriff wie Norwegen oder letztes Jahr war ich in Portugal für 2 Monate. Ja, versuche das dann immer mit der Arbeit zu kombinieren und muss sagen, bisher hat das wunderbar funktioniert. Und der Kunde bekommt immer ein lächelndes Gesicht, weil ich die Sonne so genießen kann in der freien Zeit, die man dann hat.
Beneidenswert. Also ich würde mir wünschen, ich könnte auch so durch die Welt ziehen. Und deine Schwerpunkte im Cybersecurity-Bereich, wo sind die denn?
Also ich habe tatsächlich, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten, viel hinsichtlich Operation Technology gemacht, das heißt OT-Assessments und OT-Security-Strategien entwickelt. Das war der OT-Teil und dann hatten wir einen Teil von ESMS, Cybersecurity-Assessments, Cybersecurity-Strategien. Ich habe dann den Arbeitgeber mit dem Team gewechselt und habe dort das Cyber Security Audit Team aufgebaut. Bedeutet, im Rahmen des Jahresabschluss, je nach Größe des Unternehmens, schauen wir uns dann eben auch die Cyber Security Risiken an und wie diese behandelt werden. Das mache ich heute auch noch als Selbstständige und unterstütze da die Unternehmen damit. Und ja, natürlich, wenn wir uns den Markt und die Regulatorien anschauen, dann ist das ein großes Thema. Das beschäftigt viele Unternehmen. Wenn wir uns NIS 2 anschauen, Kritisches Dachgesetz, die neuen Regelungen zu DORA, das sind alles Themengebiete, die ich mit Kunden zusammen bespreche, Assessments mache und dann eben auch schaue, wie man diese dann implementieren kann. Risikomanagement ist hier ein ganz großes Thema, beim Vorfallsmanagement natürlich auch. Das sind dann Themen, wo man dann auch mal mehr in die Technik reingeht und ein bisschen spezifizierter wird. Und was ich grundsätzlich immer wieder begleite, sind Cybersecurity-Strategien. Ein ganz neues Thema, was natürlich jetzt auch sehr interessant wird, sind Cybersecurity für Startups und kleine Unternehmen.
Ja, ich glaube, gerade diese Unternehmen unterschätzen ganz häufig, was sie eigentlich für eine Herausforderung in dem Bereich haben. Warum ist das ein Irrtum, Saskia? Erklär das doch nochmal für unsere Zuhörer, Zuschauer.
Sehr gerne. Ja, viele Angreifer, Hacker, wie wir es so schön nennen, gehen natürlich auf die leichtesten Ziele und nicht auf die größten, schwierigsten Ziele, weil sie schnell Geld generieren wollen. Und das kann man natürlich mit Startups und kleinen Unternehmen, die sich eben nicht entsprechend schützen, dann auch schnell erreichen. Dementsprechend ist man gerade als kleines Unternehmen tatsächlich oft betroffen. Das heißt, 46%, meine ich, zielen tatsächlich sogar auf kleine Unternehmen. Und viele dieser kleinen Unternehmen gehen dann leider auch bankrott oder müssen Insolvenz anmelden, weil sie eben eine solche Cybersecurity-Attacke gar nicht wegstecken können.
Ich vergleiche das immer gerne mit dem Schleppnetzfischen. Diese Angreifer, die gehen einfach so vor, dass die einfach alles, was sie bekommen, mitnehmen. Der Fang an Bord sortiert wird, dann schaut man, ist das ein Unternehmen, das sich lohnt oder nicht. Von daher ist die Gefährdung eigentlich für alle nahezu gleich groß. Es ist nur so, dass die Größeren sich meistens besser abgesichert haben und die Kleinen eben leichter angreifbar sind. Und wenn diese Woche eben ein kleines Unternehmen dabei ist und diese Angreifer denken, das ist lukrativ für die, dann werden die auf jeden Fall mal die Daten extrahieren, werden die sich aufheben für den Fall, dass man vielleicht später, wenn das Startup größer wird, daraus Geld generieren kann. Oder eben gleich, wenn es vielleicht einen großen Investor gibt, dann mit einer Erpressung dann da ansetzen kann, die Daten verschlüsseln kann. Und ja, meistens sind die Unternehmen eben ganz schlecht vorbereitet.
Ja, exakt. Viele kleine Unternehmen denken auch, sie wurden noch nicht gehackt oder sind gar nicht betroffen. Sie wissen das aber gar nicht, weil sie gar nicht die Tools haben, zu schauen, ob jemand schon in ihren Systemen ist.
Ja, mein Lieblingssatz, wir werden doch gar nicht angegriffen. Meistens hat man es nur nicht gemerkt. Das lässt mich dann immer aufhorchen, wenn jemand sagt, uns greift doch überhaupt niemand an.
Wir hatten noch nie eine Cyber-Security-Attacke, noch nie einen Vorfall. Da weiß man leider schon, dass das dass das falsch ist.
Muss man ganz von vorne beginnen.
Genau.
Ja, was siehst du denn so als die größten Herausforderungen für die kleinen Unternehmen und für die Startups?
Also ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, die Herangehensweise, die Denkweise hierhin hingehend, dass sie sich einfach nicht betroffen fühlen. Wir haben den Druck von Investoren, bedeutet den Druck, schnell zu wachsen, das Produkt schnell an den Markt zu bringen, Geld zu generieren. Gleichzeitig haben wir aber auch den Druck, mittlerweile durch die Regulatorien Cybersecurity zu integrieren. Das kommt dann aber manchmal einfach zu einem zu späten Zeitpunkt bei der Produktentwicklung. Wir haben das Thema Cybersecurity Awareness, bedeutet dadurch, dass es keine dedizierten Cybersecurity-Rollen gibt es niemanden, der das Ganze in das Unternehmen trägt und Mitarbeiter dann tatsächlich auch schult und enabled, die Gefahren zu erkennen und frühzeitig zu melden. Und wir haben die Regularien, die jetzt aufkommen, auch für kleine Unternehmen. Der Scope, wir sehen das in den ganzen Regularien, ist einfach unglaublich hoch. Die Gesetze werden stärker und der Scope wird immer weiter. Und ja, das wären jetzt so die Punkte, die ich mal auf die Schnelle so sagen würde.
Ja, der erste Punkt mit dem Druck der Investoren. Natürlich ist es so, dass die Startups erstmal so ein Minimum Viable Product entwickeln wollen, also so ein Minimalprodukt, mal zu demonstrieren, ob das Ganze funktioniert, so ein Product Market Fit zu machen. Genau. Erstmal ganz schnell, quick und dirty was und wir schauen, ob Kunden damit arbeiten wollen, ob unser Prinzip funktioniert. Und das steht natürlich dem Security by Design im Weg, wo man sagt, ich mache mir von Anfang an Gedanken, meine Security-Strategie, wie sichere ich das richtig ab? Und hier möchte ich eben umgekehrt etwas sehr schnell entwickeln. Dann startet man mit einem Prototypen. Und die große Gefahr ist dann, dass man all das aus diesem Prototypen dann auch in die Produktionsumgebung bringt. Weil man dem Investor nicht vermitteln kann, so, wir haben jetzt hier ein Produkt erstellt, aber das ist nur ein Prototyp. Und dann sagt er, nee, also bringt das doch erstmal auf den Markt und dann gucken wir mal, ob was passiert und dann können wir das ja hinterher fixen. Das ist ja der Standardfall für Software, dass eben die Security hinterher nachgeschoben wird.
Genau, weil Cybersecurity sich einfach immer wie so einen kleinen Bremsklotz anfühlt. Und wir sehen das ja nicht nur bei den Startups, wir sehen das ja sogar bei großen Unternehmen, die wir auditiert haben. Die Entwicklungsteams, die versuchen immer mit Schatten-IT und anderen Workarounds einfach Cybersecurity zu vermeiden, weil es tatsächlich ein Verlangsamer sein kann. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es auch viel enablen kann, wenn man es richtig macht und von Anfang an gut implementiert und der Kunde gar nicht merkt, dass so viel Cybersecurity und Sicherheit in diesem Produkt steckt. Das macht ein Produkt viel mehr wert und steigert den Wert eines Produktes meiner Meinung nach.
Ja, man muss sich eben über die Risiken bewusst sein. Wenn ich sage, ich entwickle einen Prototypen, dann weiß ich, dieser Prototyp ist dafür da, Funktionalität zu zeigen. Und ich habe halt noch Risiken beim Thema Security. Die muss ich eben hinterher dann wieder bereinigen, indem ich eben das Ganze vielleicht nochmal bei der Programmierung auf sichere Füße stelle, indem ich mal ein Pentesting machen lasse, indem ich ein Code-Review machen lasse. Aber das sind Dinge, die muss ich eben fest mit einplanen. Und ich muss diese Risiken die ganze Zeit kennen. Wenn ich nämlich am Anfang dieses Risiko mal sehe, es dann über die Zeit vergesse, mit dem Produkt live gehe, und dann all die Security-Probleme habe, dann ist das Risiko natürlich voll eingetreten. Und das ist Risk Management.
Das ist Risk Management und darunter leidet dann die Reputation sofort. Wenn man ein Startup ist, dann kann man sich das einfach nicht leisten, direkt zu Anfang Reputationsschäden in Kauf nehmen zu müssen.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht ein Medizinprodukt entwickle oder irgendwas, was persönliche Daten über meine Benutzer hat und diese Daten werden geleakt, von werde ich mich als Startup wahrscheinlich nicht mehr erholen.
Wenn man überhaupt dahin hinkommt, weil die Gesetze hier natürlich jetzt auch viel strikter werden mit persönlichen Daten und den Sicherheitsaspekten.
Das ist der andere Punkt. Ne? Hier rede ich erstmal über die praktische Sicherheit und sage, ich möchte, dass meine Anwendung sicher ist, dass meine Daten geschützt werden. Idealerweise soll das ja so sein, dass Compliance dafür da ist, dass die Benutzerdaten geschützt werden. In der Realität ist es aber so, dass Compliance natürlich immer noch mal extra Aufwand erfordert.
Ja.
Tu Gutes, mach dein Produkt sicher. Auf der anderen Seite berichte darüber, mach es auch überprüfbar. Sorg dafür, dass wenn ein Auditor kommt, dass du das zeigen kannst, dass du das alles getan hast, dass du zu einem Standard passt, dass du das nachweisen kannst. Das ist natürlich immer noch mal extra Aufwand. Auch das muss man von Anfang an mit planen und sagen, ich habe hier meine Prozesse. Diese Prozesse dokumentieren sich auch. Und idealerweise dokumentieren die sich von selbst. Nämlich nicht, dass da jemand sitzt und nochmal in einem Excel-Sheet irgendwas eintragen muss für den Auditor, sondern dass ich ein Tool habe, wo diese Prozesse drin sind und wo ich sehen kann, ja, ich habe meine Updates regelmäßig gemacht. Ich habe bei meinem Testings, habe ich Security-Tests mit drin gehabt. All diese Sachen, die ich eigentlich in der Strategie für ein sicheres Produkt entwickeln sollte, die mache ich eben für eine Compliance nachvollziehbar, auditierbar. Und ich mache sie so, dass sie zu dem Standard passen, den ich erfüllen möchte.
Genau. Das wäre, und ich glaube, wenn ein Unternehmen das von Anfang an so handhaben würde und die richtigen Tools und die richtige KI dafür nutzt, dass man total strukturiert und fundiert aufgestellt ist für die Zukunft. Wir sehen das bei großen Unternehmen, die sind ganz heterogen gewachsen und haben das nicht implementiert und sind dann so groß, dass es so schwierig ist, wirklich strukturierte, automatisierte Prozesse mit einzubringen und die Dinge miteinander zu verlinken, zu synchronisieren. Und wenn man das als Startup sofort mit sich anschaut, dann hat man eine große Chance, tatsächlich das alles zu automatisieren und viele Dinge gar nicht mehr in der Zukunft selbst machen zu müssen.
Mhm. Und da lohnt es sich, jemanden zu fragen, der damit Erfahrung hat, der sagen kann, was ist denn wichtig aus so einer Sicht zur Nachvollziehbarkeit? Also was mache ich für das Thema Security und was mache ich für das Thema Compliance, um das auch nachvollziehbar zu machen? Und idealerweise ist das eine verzahnte Strategie, dass ich nicht für Compliance nur so ein Potemkinsches Dorf baue und sage, ich habe hier jetzt alles Mögliche oder ich habe hier mein Minimum-Compliance-Approach. Die Sachen, die überprüfbar sind, mache ich überprüfbar. Und bei Security mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also ich baue nur irgendwas für einen Auditor, eine Zertifizierung zu bekommen. Das wird sich bitter rächen, weil irgendwann kommt der Auditor vielleicht mit anderen Fragen oder er tut irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich werde dann gehackt werden, obwohl ich meine Compliance erfüllt habe vielleicht.
Ja, und wir machen so viele TOEs, also Test of Effectiveness. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch an, ob die Prozesse dann tatsächlich in den Tools und in den Technologien inbegriffen sind, ob das auch gelebte Praxis ist. Entweder es gibt Unternehmen, die machen das in der Praxis sehr, sehr gut und haben einfach nur nicht die Dokumentation. Und wir sehen dann aber auch Unternehmen, die haben die Dokumentation, die sind ISO 27001 zertifiziert, die haben das gemacht. Und lecken dann aber komplett in der Implementierung. Schön wäre es eigentlich, wie du auch gerade gesagt hast, zu sagen, lasst uns das gemeinsam, das ineinander verzahnt aufbauen für euch, sodass ihr das immer nutzen könnt. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, es gibt so viele Tools am Markt, es gibt so viele Supplier und Provider und große Namen, die unglaublich viele Tools anbieten, dass es für ein Startup und auch für so ein kleines Unternehmen, glaube ich, sehr, sehr überwältigend ist und man dann gar nicht weiß, wohin. Also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So fühlt es sich momentan tatsächlich an.
Und was ja ganz häufig passiert, ich nehme mir einen Provider, fange mit irgendeiner Freemium-Variante an. Also das heißt, ich zahle erstmal nichts dafür, fange an, darauf etwas zu entwickeln, nutze das für meine Workflows und dann wird das größer. Irgendwann zahle ich was dafür und dann merke ich, Compliance, für einen Compliance-Nachweis muss ich jetzt auch feststellen, wie macht denn der Provider seine eigenen Security-Prozesse? Ich muss vielleicht auch Einsicht bei dem haben, der muss mir irgendwelche Berichte darüber geben, wie er mit dem Thema Security umgeht, dass er meine Standards auch nachweist. Dann stelle ich fest, der Provider kann das gar nicht, den ich da mal vielleicht ausgewählt habe, weil er im ersten Moment kostenlos war. Und das ist auch so eine große Falle, dass ich dann vielleicht so ein Vendor-Login habe, dass ich bei einem Provider bin, irgendein Angebot nutze und das überhaupt nicht in eine Compliance-Strategie passt, für die ich vielleicht ein Produkt bei einem Bankkunden oder anderswo anbieten möchte, wo ich eine Regulatorik habe, im Medizinbereich oder so. Mein strategischer Provider, mein Hosting-Provider, mein, ich weiß nicht, was auch immer Provider, mein LLM, auf das ich mich hier verlasse, passt überhaupt nicht in die Strategie rein. Schade, dann habe ich vielleicht nochmal einige Monate oder vielleicht funktioniert mein ganzes Produkt dann nicht mehr so, wie ich mir das überlegt habe.
Ja, richtig. Deswegen, wir arbeiten gerade mit einem Team an Kollegen zusammen, genau hier eine gute Lösung zu finden, zu sagen, welche Tools werden derzeit von Startups genutzt und wie können wir in diese Tools Cybersecurity integrieren, sodass die Startups nicht neue oder free Modules nehmen müssen, sondern dass man wirklich sagt, das sind die Tools, die ihr habt und lasst uns Security da reinbauen, sodass es compliant ist und überprüfbar ist. Und natürlich muss man dann in gewissen Punkten nochmal Cybersecurity-Tools nutzen. Die bleiben nicht aus, aber dass man das wirklich zentral in einem Tool hat, was sie schon jetzt nutzen, Kommunikationsplattformen etc. Und das ist super spannend. Es ist eine ganz neue Welt, aber es ist, glaube ich, the way to go, wenn wir Startups sicher machen wollen.
Das wäre ja so für den Nachweis, dass ich sage, ich habe jetzt da einen Provider und ich kann auch nachweisen, dass er die richtigen Dinge tut. Aber am Anfang auch so ein Assessment zu machen, zu sagen, passt der Provider überhaupt für mich? Also wenn ich jetzt sage, ich nutze ein LLM, das beispielsweise in China steht und schicke da personenbezogene Daten aus Deutschland hin. Das werde ich mit keinem Tool nachträglich noch zurechtbiegen können. Das wird nicht funktionieren.
Nein.
Im Vorfeld erkennen sowas und sagen, hey, das geht nicht. Die Strategie geht nicht. Oder ich sage, ich nutze das jetzt für meinen Prototypen, schicke da auch keine echten Daten hin natürlich. Und wenn wir das produktiv schalten, dann nehme ich ein eigenes LLM, das ich irgendwo hoste oder sowas. Da sind wir wieder beim Thema Risiko und Chance und Kosten. Ne? Wenn ich sage, ich nutze erstmal ein LLM von irgendeinem Anbieter, zu beweisen, dass das funktioniert. Und wenn das produktiv ist, dann baue ich mir halt meinen Rack beim Provider oder miete mir meinen dedizierten Server beim Provider, der 20.000, 40.000 Euro im Monat kostet. Aber dann habe ich auch die Einnahmen, das bezahlen zu können. Das sind dann eben bewusste Entscheidungen.
Ja, 100%. Also ich kann nur jedem Startup empfehlen, jemanden reinzuholen mit einem Assessment, der sich das erstmal anschaut und sagt, wo steht ihr, wo hostet ihr, so Kleinigkeiten auch einfach und auch schon so Quick Wins implementieren kann und dann sagt, okay, wie setzen wir jetzt Cybersecurity auf oder Informationssicherheit, welche Regularien, also wir sprechen von so vielen unterschiedlichen Regularien derzeit, gerade wenn wir auch auf den globalen Markt gucken. Und da müssen wir hingucken, wenn wir über ein Tech-Startup sprechen, der Kunden überall auf der Welt hat. Das sind ganz andere Regularien, als wir jetzt zum Beispiel in Europa haben oder in Deutschland. Ne? Also wenn wir uns das Zwei-Umsetzungsgesetz anschauen, das bedeutet, diese ganze Masse muss man auch berücksichtigen, wenn man Unternehmen ist, in spezifischen Sektoren natürlich.
Mhm. Und ich muss alles in meine Prozesse einbauen, verzahntes System haben und ich sage nicht, heute dokumentiere ich mal für HIPAA, heute dokumentiere ich mal für PCI DSS oder so, sondern idealerweise, ich muss sagen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Muss ich, wenn ich jetzt 3 oder 4 Standards erfüllen muss, was muss ich denn jetzt zum Beispiel für mein Incident Management nachweisen können? Was sind denn die Anforderungen dieser Standards? Und dann sagen, wenn ich diesen Prozess durchführe, wenn ich also ein Incident bearbeite, dann werden diese Informationen automatisch so abgelegt, dass sie für all diese regulatorischen Anforderungen ausreichen und dass ich nicht, wenn der Prüfer sich ankündigt, nochmal anfange, irgendwelche Listen zu formatieren und irgendwelche Dokumentationen nachzuschreiben, sondern dass ich dann sage, meine Policies passen dazu, meine Prozesse und das, was die Prozesse dann belegen, das passt auch dazu. Das ist natürlich der Idealfall. Und da lohnt es sich am Anfang mal jemanden zu fragen und sich vielleicht, da wären wir so beim Thema Rollen, also der CISO, der ist wahrscheinlich jemand, den du im Startup nicht finden würdest, auch in kleinen Unternehmen nicht finden würdest. Da liegt das beim CTO oder beim IT-Leiter. Nicht immer so ist. Oder man nimmt sich jemand extern dazu, so einen Virtual CISO oder einen Berater, der dann hilft, eben das Ganze mit zu designen. Ich glaube, das ist eine gute Investition, die man in so einem Plan auch immer berücksichtigen sollte.
100%. Und ich bin da ganz bei dir, so ein virtueller CISO, das sehen wir immer mehr. Das ist auch immer mehr angeboten von kleinen Unternehmen. Und dann best case, einen Security Champion auszubilden, der diejenigen ein bisschen verfolgt, der das dann auch ins Unternehmen tragen kann, der eventuell Awareness-Maßnahmen durchführen kann. Da gibt es heutzutage unglaublich coole Sachen. Ich habe jetzt erst ein Cyber Security Wargame gespielt von einem Unternehmen, was super cool war. Und solche Sachen machen ja auch Spaß, nehmen die Mitarbeiter zusammen mit. Von Cybercrime Game war das. Und das ist gleichzeitig ein Teambuilding und gleichzeitig wirst du aber so aware auf, was gerade schon alles möglich ist. Wenn wir uns mal angucken, was jetzt alles mit AI möglich ist an Sicherheitsangriffen, natürlich auch an Schutz. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Deepfake-Angriffe, also das war dann tatsächlich meine Stimme in dem Game und Videos und das ist schon erschreckend, was da alles auf uns zukommt und wie wir uns davor schützen müssen.
AI für die Angreifer, glaube ich, eine Waffe, von der wir noch gar nicht sehen, welches Potenzial sie hat, wird aber ganz, ganz bestimmt kommen. Also wenn wir sehen, was so im Marketing passiert mit virtuellen Personen, die irgendwelche Produkte dann vorstellen, also welche Disruptionen das da auslöst. Das automatisiert natürlich auch ganz, ganz vieles im Bereich Social Engineering, wo ich sagen kann, ich mache jetzt mal ein Saskia Beskin, von der gibt es ja vielleicht Videomaterial aus diesem Podcast. Damit trainiere ich dann mal einen virtuellen Avatar und der meldet sich dann bei der Hotline und sagt, ich habe mein Passwort vergessen und du kennst mich doch, gib mir doch schnell mal ein neues oder schalt doch mal meine Multifaktor-Authentifizierung ab. Das sind eben Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen, dass das, was wir hören und sehen, nicht mehr unbedingt das ist, was es wirklich ist. 100%. Bewusstsein zu schaffen. Solchen Awareness-Trainings mit solchen Schulungen. Ich habe heute Morgen gekündigt oder sowas. Eine Awareness-Präsentation.
Das war tatsächlich von Cyber Crime Game, von dem Unternehmen. Die haben das genauso gemacht. Das war dann meine Stimme, die dann quasi einer anderen Person gesagt hat, was ich möchte. Und es war, wir hatten ein Telefonat vorher und es war meine Stimme. Es war ganz, ganz erschreckend und es war aber auch, selbst ich aus dem Cyberbereich habe dann nochmal gesagt, okay, ich hatte nochmal einen ganz anderen Awareness-Impact. Also ich glaube, dass wir mehr und mehr diese Tools nutzen müssen, um Mitarbeiter wirklich zu schärfen, zu sagen, das ist die Realität jetzt. Mhm. Es ist nicht nur ChatGPT, es ist nicht nur der eigene Vorteil, den wir haben mit KI, sondern es sind auch die Risiken, die sich stark verändern und weiterentwickeln.
Mhm. Ja, viele Menschen wissen ja auch nicht, wenn auf dem Handy steht, XY ruft an, aus meinem Telefonbuch jemand, dass auch diese Caller-ID, dass auch das ganz einfach zu fälschen ist. Die glauben, wenn da steht, Saskia ruft an, dann höre ich die Stimme von Saskia, dann kann ich mir sicher sein, dass die Person echt ist. Nein, ich kann mir nur sicher sein, wenn ich dich zurückrufe auf deiner Nummer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das bist. Aber so eine Caller-ID zu fälschen, die Stimme zu fälschen in Echtzeit, das geht schon sehr, sehr gut. Und die Fälle haben wir ja auch schon mehrfach gehabt. Also
100%. Und dann der Research in Social Media, dass man weiß, wie dein Hund hieß, wie deine Schwestern heißen, wo du gerade bist. Das heißt, die haben so viele private Informationen, dass du noch nicht mehr damit gehen kannst. Du kannst nicht sagen, okay, wie hieß denn mein Hund? Das weiß der Angreifer im Zweifel auch schon. Das heißt, auflegen, wirklich die Nummer nochmal anrufen und sicherstellen, dass man tatsächlich denjenigen am Telefon hat.
Ist natürlich auch spannend, was Startups heute alles mit AI machen. Thema Softwareentwicklung. Also es gibt ja Tools wie Cursor, Windsurf und so weiter, die mir Source Code erstellen. Und das ist total beeindruckend, was dabei herauskommt, in welchem Tempo. Aber natürlich ist es auch so, dass auf diese Tools trainiert sind, auf existierende Softwareprodukte und wir wissen ja, oder auf existierenden Source Code. Und wir wissen ja, dass der nicht immer sehr sicher ist. Also das, was mir die AI als Code entwirft, ist nicht so, dass die unfehlbar ist und den sichersten Code produziert, sondern die produziert genau das, womit sie trainiert wurde. Das heißt, es sind die gleichen Sicherheitslücken drin wie auch in anderen Produkten. Und auch da kann ich nicht sagen, ich verlasse mich komplett auf die AI bei der Softwareentwicklung. Die wird mir schon ein sicheres Produkt präsentieren, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss da jemanden haben, einen Experten, der das testet, der den Code reviewt, der sich anschaut, ist das, was da gecodet wurde, sicher.
100%. Und es gibt auch nur den Code, den man anfragt. Das heißt, es kommt ja auch ein bisschen auf die Person, die das tatsächlich anfragt, an, ob dann der Code auch richtig ist und die Sicherheitsmaßnahmen implementiert hat, die es haben sollte, etc. Ich sehe das mehr und mehr in Unternehmen, aber auch insgesamt, dass sich zu sehr auf KI gestützt wird. Und man dieses kritische Denken ein wenig verliert und sagt, oh, ich vertraue darauf, dass die KI sowieso die bessere Solution hat als ich. Und dann schaut man da gar nicht mehr kritisch rein. Und das ist fatal. Das ist tatsächlich genau das Falsche. Wir sollten die KI nutzen als Enabler und als Support, aber nicht eben als eigene menschliche Ressource mit dem kritischen Gedankenset, was man sich ja selber eigentlich angeeignet hat.
Mhm. Ja, so ein LLM ist natürlich darauf optimiert, so wie ChatGPT oder wie DeepSeek, ist darauf optimiert, dir eine überzeugende Antwort zu geben. Also wie wir so im Beraterjargon sagen, das Vortäuschen von Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit. Also es wirkt im ersten Moment immer überzeugend, aber ich muss natürlich nachprüfen, ist das echt? Sind da nicht Halluzinationen drin? Und dasselbe passiert auch bei Code, wobei bei Code die Wahrscheinlichkeit für Halluzinationen geringer ist, aber auch dort passiert es, dass die, habe ich jetzt kürzlich gelesen, die AI generiert einen Code, der zum Beispiel Namen für Bibliotheken erfindet, die es gar nicht gibt. Sehr, sehr witzig. Also, und dann kannst du als Angreifer, kannst du eine Bibliothek schreiben, die so heißt und die Schadcode enthält. Also du baust Bibliotheken mit Schadcode und du schaust, welche LLMs Modelle erfinden oder Bibliotheken erfinden, die es nicht gibt, damit die automatisch eingebunden werden.
Wahnsinn, oder?
Ja, und das heißt einfach, dass die Angreifer sich darauf optimieren, auf die Fehler, die eine AI macht, wieder Code einzuschleusen. Das sind eigentlich immer dieselben Angriffsmethoden und es ändert sich nur die Anwendung und AI bietet wieder neue Anwendungsfelder dafür.
Ja, und wir vergessen oft, dass Hacker so viel mehr Ressourcen in allen möglichen Richtungen haben. Die haben meistens mehr Geld als wir als Unternehmen. Die haben höhere Ressourcen, weil diejenigen, die das machen, die sind mit so viel Passion dahinter. Die nutzen Tag und Nacht für ihre Entwicklungen. Plus, die müssen sich ja an keine Regularien halten. Das heißt, die sind ja überhaupt nicht begrenzt in dem, wie sie sich austoben können. Damit haben die einen solchen Vorteil zu uns als Verteidiger. Und das muss man einfach betrachten, dass jede Technologie, die neu auf den Markt kommt und alles, was wir nutzen an Automatisierung, von Hackern dreifach genutzt wird.
Mhm.
Auch wenn uns das noch nicht bewusst ist.
Und wir haben dieses Ungleichgewicht. Ich als der CISO, als der Beschützer, ich muss dafür sorgen, dass jedes Burgtor verriegelt ist oder dass jedes Glied der Kette stark genug ist. Und der Angreifer muss ja nur einen Punkt finden, an dem er eben diese Kette sprengen kann, wo er dann einen Zugang findet. Und deswegen, ich als der Verteidiger, ist eben sehr viel schwerer, alles im Blick zu haben. Und der Angreifer muss ja nur eine Sache finden. Und das kann man auch noch optimieren, indem ich das eben automatisiere, indem ich besonders viele Unternehmen gleichzeitig eben angreife, prüfe, ist es dort möglich, so eine Schwachstelle zu nutzen. Und damit kommt am Ende immer etwas raus. Und im Zweifel ist das meine Schwachstelle, die eine Sache, die ich nicht richtig gut gemanagt habe, das eine Softwareprodukt, was ich einsetze von einem Anbieter, wo ich mir keine Gedanken drüber gemacht habe, eine veraltete Bibliothek. Deswegen haben wir so Sachen wie SBOM, Software Bill of Materials und solche Dinge, wo ich mir eben, wo ich mich fragen muss, was setze ich da eigentlich für Komponenten ein? Sind die noch sicher? Welche Versionen haben die? Das wird natürlich sehr, sehr komplex nach hinten raus in diesen Verschachtelungen.
100%. Und das ist nur unser Bereich. Das heißt, ein Startup hat mit so vielen Dingen zu kämpfen. Und da versteht man schon, dass Cybersecurity eventuell nicht ganz oben auf der Liste ist. Aber ich glaube, wenn man gerade mal zugehört hat, die letzten 10 Minuten, sieht man, was das für einen Impact haben kann und auch Kosten. Also ein durchschnittlicher Cybersecurity-Schaden ist, glaube ich, 200.000 US-Dollar, haben sie jetzt gesagt. Also für kleine und mittelständige Unternehmen. Also das muss man als Startup auch erstmal wegtragen können. Und das sind dann, das ist der Durchschnitt, da reden wir noch nicht über die großen Attacken oder wenn es dann wirklich schiefgegangen ist oder wenn ich wirklich mit wichtigen Daten umgehe.
Und ich kann dir sagen, aus dem Startup-Leben als Gründer, ich habe ja auch ein Unternehmen gegründet und habe dazu erstes Geld bekommen. Ich kann dir sagen, als Gründer, man denkt am Anfang, dass man sich eben 100% um sein Produkt kümmern kann, das, was da hinten rauskommen soll, aber es sind so viele Sachen, du hast sehr viel mit der Investorensuche zu tun. Du musst mit so vielen Dingen, an die du vorher gar nicht gedacht hast, sei es Steuern, sei es irgendwas zum Thema Mitarbeiter, also ganz, ganz viele Dinge, die dir so viel Zeit wegnehmen. Das sind auch solche Dinge wie bei mir samstags das Büro putzen und sowas, das bleibt eben alles an dir hängen. Und dann kann so ein Thema wie Security, wo man sagt, naja, es ist ja noch nichts passiert, kann ja dann vielleicht schnell mal hinten runterfallen und man denkt, da kümmert man sich später drum. Aber das ist etwas, je früher ich in der Kette so einen Fehler eben löse, indem ich so ein Problem feststelle, desto geringer ist die Auswirkung, wenn ich erst am Ende merke, ich habe dann fundamentalen Fehler gemacht und dann werde ich gehackt und dann habe ich diese riesigen Kosten, dann werde ich das vielleicht nicht überleben. Aber wenn ich am Anfang sage, ich investiere in das Thema jetzt mal, nehme das mit rein in meinen Businessplan.
Ja.
Also das haben wir auch gemacht. Wir haben bei uns für die Softwareentwicklung ein externes Unternehmen, die dann auch wieder eine BSI-Zertifizierung haben wir als Unternehmen reingenommen, die unseren Code gereviewt haben, die ein Pentesting gemacht haben, den Source-Code analysiert haben. Das war mir eben sehr, sehr wichtig, weil wenn ich einen Testkunden für mich gewinnen will, möchte ich dem auch sagen, die Daten sind hier so sicher, wie wir das eben bewerkstelligen können und sicher genug für den Kunden.
Und da kommen wir auch zu dem Vorteil davon. Und ich glaube, dass mittlerweile, wenn wir uns das anschauen, es total auch ein Selling Point sein kann. Bedeutet, ich glaube, dass viele Investoren oder auch viele Unternehmen, wenn wir B2B gehen, definitiv sehen wollen, dass das Unternehmen Cybersecurity-Maßnahmen implementiert hat, den Code gepentestet hat, dass das sicher ist, weil man einfach mehr und mehr merkt, wie viel Auswirkung das haben kann.
Und ich finde es dann immer schön, wenn irgendwelche Produkte mit solchen Stempeln werben, wie jetzt zum Beispiel NIS2, was ja noch gar nicht umgesetzt ist, oder mit anderen ISO 27001. Und dann glaubt jemand, der dieses Tool kauft, damit wäre ja auch schon der Standard umgesetzt. Aber es geht sehr viel organisatorische Dinge. Es geht darum, dass ein Management eingebunden ist, dass ich bestimmte Dinge regelmäßig tue, dass ich eine Awareness habe, dass ich Prozesse verfolge. Und wenn ich da jetzt ein Tool habe, das einen kleinen Aspekt aus einer Regulatorik unterstützt, vielleicht nicht mal erfüllt, sondern nur, wenn ich es richtig einbinde, da entsteht da oft der Eindruck, Regulatorik ist was ich auch so einfach als ein Tool dazu kaufen kann. Das ist ja auch unser eigenes Tool, CyberWise. Wir bieten all diese Prozesse an. die kommen mit diesem Tool, aber ich muss sie natürlich auch leben, ich muss das managen. Und da kann mir ein Tool sehr helfen, das machen wir mit CyberWise, dass ich sehen kann, tue ich das, was ich muss? Also dieser Test of Design, habe ich die richtigen Maßnahmen? Und tue ich es regelmäßig? Also habe ich die Aufgaben auch jemandem zugewiesen, werden sie ausgeführt und so weiter, das kann ich damit managen. Und zu sagen, ich kaufe jetzt irgendein Tool, das einen NIS-2-Stempel hat, weil es vielleicht Incident Management macht, heißt noch längst nicht, dass ich damit einen NIS-2 erfüllt habe. Muss in Zukunft vielleicht was an das BSI melden und sagen, ich hatte ja einen Sicherheitsvorfall, den möchte ich melden oder muss ich melden aus gesetzlichen Verpflichtungen heraus. Das wird das Tool nicht für mich tun, das muss ich selber tun.
Nein, ja, richtig. Ich kann hier automatisierte Prozesse eingliedern, dass ich sage, okay, im Falle des, machen wir einen Report, der enthält die und die Dinge, die es der BSI fordert oder die NIS-2 fordert oder Kritis-Dach-Gesetz fordert oder DORA-DOR fordert. Also die sind ja alle also wahnsinnig, wenn es um die Vorfallserkennung und Vorfallsmeldung geht. Mhm. Aber man muss es implementieren, man muss es melden aktiv. Das macht das Tool wahrscheinlich nicht. Und ja, das sind Dinge, die man tatsächlich betrachten muss und im Blick behalten muss. Wofür es dann meiner Meinung nach schon sinnvoll ist, wenn man sich einen Champion trainiert, der solche Sachen halt einfach auch immer wieder im Blick hat. Gerade bei einem Startup oder bei einem kleinen Unternehmen. Es muss ja nicht gleich der CISO sein, sondern jemand, der wenigstens die Basics an Security-Anweisungen befolgen kann und nachgehen kann.
Mhm. Genau, ich muss es als Prozess managen. Das ist nicht was, was von selber passiert oder was funktioniert, weil ich eine Microsoft E5-Lizenz habe, sondern es muss gemanagt werden, wie jeder andere wichtige Geschäftsprozess auch. Ich würde meinen Sales managen, ich würde meine Entwicklung managen, ich würde mein Marketingbudget managen und nicht sagen, ach, das passiert schon irgendwie von alleine. Genauso muss ich auch Security als Risiko sehen, weil wir sehen in allen Risikoreports, wie hoch dieses Cybersecurity-Risiko ist. Es ist immer unter den Top 5 Risiken, egal welchen Report ich nehme. Aber Unternehmen haben niemanden, der sich darum kümmert. Unternehmen würden natürlich immer sagen, ich habe jemanden, der sich um das finanzielle Risiko kümmert. Ich habe jemanden, der sich um unser Thema Produktion kümmert. Aber warum kümmert sich niemand um das Cybersecurity-Risiko, wenn das so hoch ist? Also da ist, deswegen sehen wir ja auch, dass so viel passiert. Deswegen sind die Zeitungen immer wieder voll mit Nachrichten über Unternehmen, die gehackt werden. Und die meisten Unternehmen, die davon betroffen sind und die dann aufhören zu existieren, das nehmen wir gar nicht wahr.
Exakt, 100%.
Ja, wie kommen wir jetzt zu einem versöhnlichen Ende für unsere Startups und kleinen Unternehmen?
vielleicht schauen, dass man so ein bisschen den Mindset-Shift hat, zu sagen, Security ist eigentlich ein Vertrauensvorsprung, den man gewähren kann oder den man hat hinsichtlich den Investoren. Ich bin so agil, ich kann das jetzt noch nutzen und das ordentlich aufbauen. Dann, wenn ich wachse, das total strukturiert und solide implementiert zu haben. Ich glaube, sich jemanden reinzuholen, zu schauen, okay, nehme ich einen virtuellen CISO, mache ich erstmal ein Assessment, zu schauen, wo kann ich Cybersecurity implementieren in Tools, die wir schon haben, davon absehen, genau diese No-Costs oder Free-Versions zu nehmen, die meistens nicht ausreichend sind, sondern wirklich schauen, okay, lass uns ein kleines Assessment machen. Was sind die modernen Security-Tools, die wir auch in Zukunft nutzen können, die uns weiterhelfen, gerade was Risikomanagement, Vorfallsmanagement angeht und Compliance. Das sind so für mich und Awareness. Das sind so für mich die, ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viel und wir müssen natürlich die technische Komponente nehme ich hier gerade mal raus, wenn es um Source Coding etc. geht. Aber ich glaube, das sind einfach Themengebiete, die muss man betrachten und ja, gerade auch auf die sensiblen Daten schauen. Ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Wie du gesagt hast, liegen die in China, dann schnell mal wieder zurückholen.
Also seine Risiken erkennen, und die zu managen, eine Strategie dazu zu haben, das ist der richtige Anfang. Auch für jedes Startup, für jeden, der etwas entwickelt, sollte immer das Thema, welche Risiken habe ich aus Cybersecurity-Sicht und wie ist meine Strategie dagegen? Zum Beispiel, wie wähle ich meine Provider aus? Zum Beispiel, ich lasse meinen Source Code reviewen. Ich habe bestimmte Compliance-Vorgaben, die ich mal erfüllen möchte. Aber eben diese Dinge von Anfang an zu erkennen, sie eben als Risiken mitzusteuern. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Und nicht nur für Startups, auch für kleine Unternehmen, weil auch kleine Unternehmen wollen ja in der Regel wachsen. Die möchten vielleicht den nächsten Sprung machen. Deswegen immer ein wichtiger Punkt, das frühzeitig im Auge zu haben.
100%.
Ja, Dann vielen lieben Dank, Saskia, für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, Alex. Danke für die Einladung.